Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf, Matthäus 24, und ich lese uns den Predigttext aus, beginnend ab Vers 32 bis Vers 35. Matthäus 24, Vers 32 bis 35. Jesus sagt: An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig wird, wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also, auch wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wir wissen, dass das Ganze, was Jesus hier anspricht, im Zusammenhang steht mit seiner Ölpredigt, und in der Ölbergrede oder Predigt geht es um die Endzeit, um die Endzeitdinge. Er sagt, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Und dann sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dieses alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit der Text. So, das, was wir eben gemeinsam gelesen haben, ist, man kann schon sagen, ein Adventsgleichnis. Ja? Und gemeinsam wollen wir am heutigen Sonntag und auch an den kommenden Sonntagen, so der Herr uns die Gnade gibt und wir leben, darüber nachdenken, was Jesus eigentlich meint, ja, wenn er dieses Gleichnis gebraucht und in dem, wie er das sagt, ja, was wir lernen sollen, eben aus diesem Gleichnis. Lass mich ganz kurz, und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, etwas Allgemeines zu den Gleichnissen des Herrn Jesu etwas sagen, bevor wir uns in dieses Gleichnis dann auch hineinbegeben. Das Wort Gottes erklärt uns im Zusammenhang der Gleichnisse Folgendes, und das finden wir in Matthäus 13, 34, 35. Hört mal genau hin, was gesagt wird. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher sprach: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. So, wir werden hier in Matthäus 13, 34, 35 auf drei Wahrheiten im Zusammenhang der Gleichnisse aufmerksam gemacht. Erstens, Jesus lehrt in Gleichnissen. Das war ein sehr wichtiger Teil seines Lehrdienstes. Er lehrte in Gleichnissen. Zweitens, Jesus lehrt durch Gleichnisse, und es ist eine Erfüllung der biblischen Prophetie. Ja? Das ist das, was vorausgesagt worden ist im Alten Testament, was gesagt worden ist zum Volk Israel, wenn der Messias kommt. Das ist die Art und Weise, unter anderem, wie er lehren wird, durch Gleichnisse. Jesus hat das gemacht. Drittens, Jesus lehrt durch Gleichnisse Wahrheiten, die vor Grundlegung der Welt verborgen gewesen sind. So etwas, was verborgen war, bis zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das Gleichnis erzählt hat, das wird nun offenbart. Und das ist faszinierend. Gleichnisse dienen eben auch dazu, das, was verborgen gewesen ist vor Grundlegung der Welt, zu offenbaren. Und so ist das auch mit unserem Gleichnis von dem Feigenbaum. Jesus selbst will seine Nachfolger durch dieses Gleichnis lehren, was vor der Grundlegung der Welt verborgen war. Und ein Kind Gottes, aufgrund dessen, dass der Heilige Geist in ihm lebt Und aufgrund dessen, dass er das Wort Gottes, die Bibel in seiner Hand hat und hoffentlich auch liest, er kann eigentlich wissen, was das Gleichnis ihn lehren will. Und nicht nur das, Jesus stellt jeden seiner Nachfolger in die Pflicht, das Gleichnis nicht nur zu kennen, sondern auch zu wissen, zu verstehen, was dieses Gleichnis meint. Wir werden das gleich sehen. Schaut einmal in den Text, den wir eben gelesen haben aus Matthäus 24, was Jesus sagt in Vers 33. Er sagt, wenn ihr das alles seht, und dann sagt er, so wisset. Ihr Lieben, das ist ein Befehl Jesu an seine Nachfolger. So, seine Nachfolger sollen über die letzten Dinge der Zeit Bescheid wissen und sie sollen wissen, kennen, verstehen, in welcher Zeit sie sich befinden. Es ist heute so, leider so, dass die Lehre der letzten Dinge, dass die Lehre über die biblische Prophetie von sehr vielen in der Gemeinde als ein Hobby oder Steckenpferd, ich denke, ihr kennt das Wort, mancher exzentrischer Christen ist oder angesehen wird. Und die sagen sich, ah ja, der hat nichts anderes zu tun. Ja, also beschäftigt er sich mit der biblischen Prophetie. Und die Wahrheit ist, dass vor gar nicht allzu langer Zeit ein Freund von mir, der auch ein Pastor ist, mir Folgendes gesagt hat. Er sagte, Ed, beschäftige dich nicht mit der biblischen Prophetie, das wird dich nur verwirren. Ich kann damit nicht übereinstimmen. Das stimmt nicht. Die Wahrheit ist doch diese, dass Jesus selbst seine Nachfolger herausfordert, um diese Dinge in Bezug zu der Endzeit, und das ist Prophetie, Bescheid zu wissen. Jesus sagt, wisset. Und schaut einmal, was Jesus seinerzeit selbst gesagt hat zu seinen Jüngern in Matthäus 13, Vers 11. Er sagte Folgendes. Und das ist auch sehr wichtig im Zusammenhang der Gleichnisse. Er sagt zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Wie hat Jesus die Geheimnisse des Himmelreichs weitergegeben? Durch Gleichnisse. Und er sagt zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben. Und ihr Lieben, die Jünger Jesu, waren das alles Professoren gewesen oder Doktoren der Theologie? Es waren ganz schlichte Menschen. Ganz schlichte Menschen. Sie haben mit Fischfang ihr Leben bestreitet. Und Jesus sagt, euch ist es gegeben, zu verstehen. So, warum konnten diese, sagen wir einmal, schlichte Menschen die Gleichnisse Jesu verstehen? Ganz einfach, weil sie in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus lebten, der ihnen diese Gleichnisse erklärt hat. Und mit uns ist es genauso. Lebend in der Gemeinschaft des Herrn Jesus. Und das ist die Voraussetzung überhaupt. Nicht ein Titel. Nicht, dass man 5 Jahre oder 6 Jahre Theologie studiert. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und die richtige Einstellung zu dem Worte Gottes. Das ist die Voraussetzung, die Gleichnisse eben verstehen zu können. Und wir haben keine Entschuldigung. Wir haben keine Entschuldigung, diese Gleichnisse des Herrn Jesus, auch dieses Gleichnis vom Feigenbaum, nicht richtig einordnen zu können. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern in unserer Heimatgemeinde in Neuwied. Wir haben gerade einen neuen Pastor berufen und er kam auch mit seiner Familie. Und gerade in dieser Zeit, ich war in der habe Bibelschule gemacht und ich kam zurück in die Gemeinde und habe mein Praktikum angefangen. Und dann kam eben dieser neue Pastor, den ich vorher nicht kannte, und er fing an. Und dieser Pastor hat ein Bibelseminar in Fresno, Kalifornien abgeschlossen. Es war, oder es ist, ich denke, es existiert noch, ein Mennonitenseminar. So, das war schon was, ja? So hat neben der Bibelschule, die er in Deutschland absolviert hat, nun auch einige Jahre auf diesem Seminar verbracht und kam zurück und wollte nun und sollte nun als Pastor diese Stelle dann anfangen bei uns in der Gemeinde. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, da kamen wir zusammen, der Jugendpastor und dann dieser neue Pastor und ich, im Gemeindebüro. Wir wollten besprechen, wie der Tag aussehen wird, welche Dienste wir zu tun haben und so weiter und so weiter. Und dann fragte der Jugendpastor diesen, also neuen Prediger, der gekommen ist, Folgendes. Er fragte: Gerd, was glaubst du eigentlich über die Entrückung der Gemeinde und die Dinge der Endzeit? Und der Prediger sagte Folgendes. Er sagte: Ich habe meine Meinung darüber noch nicht gebildet. Ja. Und ich als Praktikant, ich hörte diese Antwort und ich dachte mir: Mensch, das ist eine clevere Antwort. Das ist eine gute Antwort. Vielleicht sollte ich auch so antworten, wenn jemand mich fragt in Bezug zu der biblischen Prophetie oder Endzeitdingen. Ich habe meine Meinung darüber noch nicht gebildet. Das ist eigentlich keine Antwort, das ist eine Ausrede. Aber die Wahrheit ist, ihr Lieben, und das war in meinem Fall so gewesen, ich war zu ängstlich, mich mit diesen Endzeitdingen der Heiligen Schrift zu beschäftigen. Ich war zu ängstlich und ich habe gedacht, ich bin nicht klug genug, um das zu tun. Ich habe mir gedacht, ich kann da sowieso nicht durchblicken, also fange ich gar nicht damit an. Aber ihr Lieben, es hat mit der menschlichen Klugheit nichts zu tun. Und das ist der Schlüssel. Jesus selbst sagt seinen Jüngern: Wisset. Und wenn Jesus das sagt, wisset, dann meint es, dass sie tatsächlich wissen können. Und mit uns ist es genauso. Und wenn wir nicht wissen, dann sind wir ungehorsam. Und deshalb, und das weiß ich heute, ist diese Antwort eines Christen, der Theologie für 5 oder 6 Jahre studiert hat und sagt, ich habe meine Meinung darüber noch nicht gebildet, eine sehr schlechte Antwort. Sehr schlecht. Aber das sehen wir in den Gemeinden heute. Ja, wir haben studierte Menschen als Pastoren, die ein Diplom vorweisen können, die vor ihrem Namen Doktor stehen haben oder vielleicht Professor und wer weiß nicht, weiß noch alles, was ja nicht schlecht ist. Und diese Menschen können auch wunderbar predigen, die können wunderbar kommunizieren. Aber oft haben diese Menschen keine Ahnung über die Dinge, die im Zusammenhang des zweiten Kommens Jesu stehen. Und es ist wahr, viele Pastoren trauen sich nicht an die biblische Prophetie heran. Warum nicht? Es gibt viele Gründe, aber einer der Gründe ist der folgende. Bevor sie sich mit dem biblischen Text beschäftigen, lesen Sie alle möglichen Kommentare dazu. Und wenn man diese Kommentare liest, dann ist man wirklich verwirrt. Lasst die Kommentare weg, konzentriert euch auf die Bibel. Die Antwort ist hier, nicht in den Kommentaren. Und das ist mit ein großes Problem heute, gerade auch in den Seminaren, Bibelseminaren und den Bibelcolleges. Man liest die Bibel nicht, man liest das, was andere Menschen über die Bibel geschrieben haben. Ich habe einen guten Bekannten, der macht gerade Gemeindegründungsarbeit in Berlin. Ah, ich kann nicht sagen, er ist ein guter Bekannter, er ist ein Bekannter. Und er hat hier in Los Angeles in einem Seminar auch studiert. Und am ersten Tag des Semesters, er kam, er setzte sich hin, neben ihm setzte sich ein anderer, auch ein Deutscher. Und sie haben sich vorgestellt und er hat herausgefunden, dass der Deutsche, der neben ihm saß, das Bibelseminar in Hamburg absolviert hat. Es gibt es heute nicht mehr. Ich denke, es ist in Berlin. So, er war eigentlich ein ausgebildeter Prediger. Ja, er konnte schon predigen in den Gemeinden, deutschen Gemeinden, und jetzt wollte er noch Englisch dazu lernen, weil es ist immer gut, Englisch zu wissen. Sehr viele Bibelkommentare sind in Englisch und es ist einfach hilfreich, die englische Sprache, mächtig der englischen Sprache zu sein. So, sie saßen zusammen, der Lehrer kommt rein, der Bibellehrer, und das Erste, was der Lehrer sagt, ist Folgendes. Bitte schlagt eure Bibeln auf, wir wollen gemeinsam einen Bibeltext lesen. Und dieser deutsche Bursche, der das Bibelseminar in Hamburg absolviert hat, der guckt meinen Freund an und sagt, was? Ihr liest die Bibel im Unterricht? Und das ist genau das Problem in den Gemeinden heute, ihr Lieben. Die Christen lesen die Bibel nicht. Warum nicht? Weil die Prediger sie dazu nicht ermutigen, weil sie selbst die Bibel nicht lesen. Die lesen all die Kommentare, die es dazu gibt. Und deshalb haben wir auch solche Antworten im Zusammenhang der biblischen Prophetie oder der Endzeit, wie ich das auch von einem Pastor gehört habe. Am Ende wird alles sich so ereignen, wie es sich ereignen muss. Das weiß ich auch. Und das ist auch richtig. Aber wenn ich persönlich auf diese Zeit nicht vorbereitet bin, weil ich um diese Dinge nicht weiß, die ich eigentlich wissen muss, dann wird das Kommen des Herrn Jesu für mich etwas sehr Unangenehmes sein. Dann habe ich ein Problem. Und ihr Lieben, warum denken wir, dass heute so viele Christen ihr Leben genauso leben wie ein Weltmensch, dass da kaum ein Unterschied zu sehen ist? Ganz einfach, sie leben im Selbstbetrug, weil sie die Dinge nicht wissen, die die Bibel sagt, dass sie es wissen müssen, sollen. Deshalb ist das Gleichnis vor uns und auch der Zusammenhang, in dem das Gleichnis steht, so wichtig für uns. Es fordert uns heraus, als Menschen Gottes in der Wachsamkeit zu leben. Nicht irgendwie, ach, es wird sich schon sowieso alles so ereignen, wie es sich ereignen muss. Nein, wir müssen wachsam leben. Machen wir uns noch einmal bewusst, Jesus beginnt das Adventsgleichnis eigentlich mit einem Befehl, nicht mit einem Vorschlag. Er sagt, von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Das ist interessant. Wenn ein Lehrer seinem Schüler sagt, mein Lieber, jetzt hast du gehört, was ich gelehrt habe, lerne es, dann brauche ich doch nicht überintelligent zu sein, um zu verstehen, dass diese Dinge, die der Lehrer gerade gelehrt hat, im nächsten Test abgefragt werden. Jesus will, dass wir um diese Zeit, über diese Zeit Bescheid wissen als seine Nachfolge. Diese Zeit, der Adventszeit vor seinem Kommen, in der wir stehen. Wir sollen Bescheid wissen, was sich ereignen wird. Und das Interessante ist, ihr Lieben, ist Folgendes. Bei keinem anderen Gleichnis, das Jesus je erzählt hat, und wir haben an die 40, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, manche sagen 35, manche 46, je nachdem, wie man das Gleichnis definiert und so. Es waren viel Gleichnisse, die festgehalten worden sind in den Evangelien. Bei all den Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, hat er nie diese Herausforderung gebraucht, lernt es. Natürlich ist es vorausgesetzt, dass diese Dinge, die Jesus sagt, wichtig sind. Aber bei diesem Gleichnis sagt es Jesus noch einmal, lernt es. Und das macht uns bewusst, es ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Und auch das gebrauchte Wort zum Lernen im Griechischen ist auch sehr wichtig. Es ist das Wort manthano. Überlegen wir einmal, wie lernen wir für unser Leben? Ja? Erstens, manches im Leben lernen wir automatisch, wie zum Beispiel das Atmen. Wir lernen aus der Notwendigkeit, etwas zu tun, ohne den ganzen Prozess des Atmens erklären zu können. Wir atmen und denken nicht weiter darüber nach, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir in Atemnot kommen. Manches Lernen ist nur ein intellektuelles Lernen, ja? Manches von diesem schulischen Lernen, das wir haben, ist wichtig für das Leben, zum Beispiel Mathematik, ja, ist gut, dass man rechnen kann. Vieles ist nicht so wichtig, ja, weil das Gelernte eben oft mit unserem Leben nichts zu tun hat oder unser Leben kaum betrifft. Was nutzt mir zum Beispiel das Datum zu wissen, wann die russische Revolution angefangen hat? Ist eigentlich nicht so wichtig, aber ich kenne das Datum, weil mir das angepläut worden ist. Ich habe es gelernt. Aber ihr Lieben, von solch einem Lernen spricht Jesus nicht, wenn er dieses Wort Montano gebraucht oder Montanao. Er meint, dass das, was wir lernen, was er uns beibringen will, seinen Jüngern beibringen will, dass wir es nicht nur mit unserem Verstand wissen und es in unserem Verstand behalten, sondern dass wir es verinnerlichen, ja, weil das extrem wichtig ist für unser Leben. Es muss, das, was wir gelernt haben, muss unser Leben prägen, würden wir heute sagen. Und hier ist ein Beispiel. Ich möchte ein Beispiel gebrauchen. Matthäus 9, Vers 13. Und hier spricht Jesus zu den Pharisäern. Und von den Pharisäern wissen wir, das waren sehr gelehrte Menschen. Die haben ihr ganzes Leben lang, kann man sagen, studiert. Das Alte Testament studiert. Und Jesus sagt zu diesen hochgelehrten Menschen, er sagt zu ihnen, geht aber hin und lernet. Genau dasselbe Wort, Montanao. Geht hin und lernet, was das ist oder was das sei. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. So, was meint Jesus, wenn er zu diesen hochgelehrten Pharisäern sagt, lernt? Jesus will nicht, dass die Pharisäer in der Lage sind, besser Hosea 6, Vers 6 zu interpretieren. Das ist, wo diese Herausforderung Gottes zu finden ist. In Hosea 6, Vers 6. Hier sagt Gott zu seinem Volk, geht aber hin und lernet, was, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Geht hin und lernt, was das sei, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. So Jesus, wenn er das so sagt, lernet zu den Pharisäern, dann will er, dass diese Menschen, diese klugen Menschen, es waren kluge Menschen, geben wir zu, sie sollen es verinnerlichen, was das Wort Gottes sagt und nicht nur mit ihrem Verstand kennen. Jesus wollte, dass sie barmherzig leben. Denn das ist, was Gott von ihnen erwartet als Menschen Gottes. Was Jesus also meint, in dem Gleichnis, beim Gebrauch dieses Wortes, lernet, ist, dass seine Jünger, wenn sie das hören, was Jesus sagt, wenn sie das wahrnehmen, was Jesus erklärt, sie sollen es lernen, sie sollen es kennen und ihr ganzes Leben muss dadurch beeinflusst und geprägt sein. Und das sehen wir ja bei den Jüngern, nicht wahr? Was war ihre Priorität im Leben? Es war Jesus. Deshalb haben sie alles dran gesetzt, um das Evangelium weiterzugeben. Das, was Jesus ihnen sagte, das, was Jesus ihnen beigebracht hat, das hat ihr Leben geprägt. Das sehen wir an dem, wie sie gelebt haben. So in anderen Worten kann man sagen, muss die Wahrheit dieser Anschauungslektion eine treibende Größe unseres Lebens sein. Wenn sie es nicht ist, dann haben wir nichts gelernt. Und jetzt überlegt einmal, was mein Freund mir da geraten hat, dass ich mich mit der biblischen Prophetie nicht beschäftigen soll. Das ist ein sehr schlechter Rat. Und viele von euch, die meisten von euch kennen ja dieses Sprichwort, guter Rat ist teuer. Aber es geht ja weiter, schlechter Rat kann teuer zu stehen kommen. Und genau so ist es. So, wenn Jesus selbst diese starke Betonung macht im Zusammenhang des Gleichnisses, dann muss es ein wichtiges Gleichnis sein, das verstehen wir. Und wir tun gut dran, genau auf die Lektion dieses Gleichnisses zu achten, wenn wir es gelernt haben, was es denn bedeutet. So, das Gleichnis vom Feigenbaum ist ein sehr wichtiges und wir erkennen 6 Wahrheiten. Bestimmt gibt es mehr, aber ich erkenne nur 6 Wahrheiten im Zusammenhang dieses eigentlich sehr kurzen Gleichnisses. Und diese Wahrheiten wollen wir gemeinsam ansprechen. Eine haben wir schon angesprochen. es geht um die Vorbereitung des Menschen Gottes, ja, das rechte Vorbereitetsein als Mensch Gottes angesichts dessen, dass wir im Advent leben. Das ist die erste Lektion. Zweitens, das Gleichnis spricht über die Bedeutung der Wachsamkeit im Leben eines Christen. Drittens spricht es über die Wichtigkeit der reinen Lehre. Sehr, sehr wichtig. Viertens spricht er von der Gefahr der Verführung. Fünftens spricht es über die biblische Autorität. Und sechstens, es spricht ebenso über das Ereignis, das mit dem Wörtchen dieses in Vers 33 angesprochen wird. Und dabei geht es um das Kommen des Herrn Jesus. Und deshalb habe ich das Gleichnis ja auch das Adventsgleichnis genannt. Es warnt uns, es lehrt uns, richtig in der Zeit zu leben vor dem Kommen des Herrn Jesus. So, sechs wichtige Lektionen für unser Leben als Nachfolger lernen wir aus diesem sehr, sehr kurzen Gleichnis, das Jesus hier seinen Jüngern uns auch erzählt. Ja? Und die erste Lektion, wie gesagt, da geht es um das rechte Vorbereitetsein als ein Mensch Gottes angesichts der kommenden Ereignisse der Endzeit. Nun, heute mache ich das so, dass ich zunächst einmal allgemein und oberflächlich darüber gehe. Ja, und dann in den folgenden Lektionen werden wir im Einzelnen diese Segmente uns anschauen, wo wir uns als Gemeinde befinden, wobei es um die Trübsalzeit geht, wo sind wir als Gemeinde in der Trübsalzeit und weiter. Aber Jesus spricht hier von dem Feigenbaum Folgendes. Er sagt, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So, Jesus spricht etwas an, was die Jünger sehr, sehr gut kannten. Ja, und die Information gerade über den Feigenbaum finde ich sehr, ich habe in meinem Leben noch keinen Feigenbaum gesehen. Ich habe keine Ahnung, was Jesus meint, wenn er davon spricht, ja, wenn die Zweige weich geworden sind und die Blätter hervorgetrieben sind, dass dann Sommer nahe ist. Was ist das? So, ich musste nachschauen. Und hier ist eine Information, die ich sehr, sehr interessant finde. Bei einem Feigenbaum ist es so, dass die Frucht des Feigenbaums noch vor den Blättern kommt, ja? So, bevor die Blätter kommen, sind die Feigen schon eigentlich da oder sollen da sein. Oder sie kommen als erstes und dann kommen erst die Blätter. Das ist interessant. Und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus seinerzeit einen Feigenbaum verflucht hat. Markus 11, 12 und 13. Hört einmal genau hin, wie das gesagt wird. Jetzt im Zusammenhang dessen, was ich eben gesagt habe, dass die Frucht vorher da ist, bevor die Blätter da sind auf dem Feigenbaum. Es wird gesagt in der Heiligen Schrift, und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, Jesus mit seinen Jüngern, hungerte Jesus. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände, also Feigen zum Essen. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen, steht es geschrieben, aber wir wissen im Zusammenhang dessen, was ich gesagt habe, dass die Feigen hätten eigentlich da sein müssen. Und es ist das einzige Wunder, dass Jesus in den Evangelien vollbracht hat, das einen negativen Ausgang hat, ja? Dass keinem Menschen etwas genutzt hat. Es hat aber eine sehr große symbolische Bedeutung, und das wissen wir auch, aber das ist für einen anderen Tag, das Thema wollen wir nicht ansprechen. Aber halten wir diese Wahrheit fest, und das ist, worauf Jesus hinweisen will, die Blätter auf dem Feigenbaum sind ein Hinweis, dass die Frucht schon da sein muss und dass der Sommer vor der Tür steht. Und wir fragen uns, ja, okay, was hat das alles damit zu tun, was Jesus über die Endzeit spricht oder lehrt? Was hat Frühling, was hat Sommer, was hat Feigenbaum mit dem zu tun, was Jesus über die Endzeit lehren will oder uns beibringen will? Ihr Lieben, das ist ein ganz einfaches Prinzip, was Jesus hier gebraucht. Er sagt seinen Jüngern, und das haben sie auch verstanden, dass nach dem Frühling der Sommer kommt. So, man braucht nicht Theologie studiert haben, um das zu wissen. Nach dem Frühling kommt der Sommer. und was ist im Sommer? Warum ist der Sommer so wichtig für die Menschen damals gewesen? Wir leben ganz einfach, weil im Sommer die Erntezeit ist. Und jetzt verstehen wir, aha, Erntezeit. Nun, ich bin ein Stadtmensch. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen. Habe immer in einer Stadt gelebt. Ich weiß nicht viel von Säen, ich weiß nicht viel von Ernten. Aber es ist schon so, ihr Lieben, dass auch ich mich freue, wenn in unserem Garten wir eigenen Knoblauch haben, ja, und eigene Tomaten, wenn wir sie ernten können. Das ist was Herrliches. Es ist jedes Mal eine große Freude für mich, eine wunderschöne Tomate, die bei uns im Garten wächst, zu pflücken und dann sie frisch aufzuschneiden und auf ein Toastbrot zu legen mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Zwiebeln. Die Freude, so etwas zu tun, und der Geschmack, ja, dieser frischen Tomate auf dem Brot, das ist herrlich. Und so kann ich mir auch nur vorstellen, was für die Menschen damals und vielleicht auch heute, die auf dem Land leben, was es für die bedeutet, dass die Ernte da ist oder dass sie kurz davor stehen, die Ernte einzusammeln. Es war etwas Gewaltiges, es war etwas Herrliches. Das ganze Leben dieser Menschen drehte sich um die Ernte. Für sie war eine gute Ernte überlebenswichtig. Als ein junger Bursche lebend in Russland, da habe ich auch für den Sommer gelebt. Ja, aber nicht wegen der Ernte, sondern wegen der Ferien. Und ich kann mich genau erinnern, ihr Lieben, an dieses Gefühl erinnern, wenn das letzte Examen geschrieben worden ist und ich den Kugelschreiber oder den Bleistift hingelegt habe, was für ein Gefühl das war zu wissen, die Schule ist vorbei, 3 Monate Ferien. Und ich kann euch sagen, ich bin nach Hause geschwebt. Ich bin nicht normal gegangen, ich bin nach Hause geschwebt. 3 Monate Ferien für einen jungen Burschen, das war der Himmel. Aber ihr Lieben, wenn Jesus im Neuen Testament von der Zeit der Ernte spricht, dann war das seinen Worten nach nicht für alle Menschen etwas Schönes. Wann immer Jesus im Neuen Testament von der Zeit der Ernte sprach, bezog es sich immer auf die Zeit, wenn er zurückkommt, um den Weizen von dem Spreu zu trennen. Ich lese uns aus dem Buche des Propheten Malachi, Kapitel 4, Vers 1. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gottlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Herrscharen, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Jesus selbst sagt Folgendes in Matthäus 13, Vers 30 in einem seiner Gleichnisse. Er sagt: Lasst es beides, Unkraut und auch Weizen, zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Leset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ihr Lieben, im Neuen Testament ist die endzeitliche Ernte mit Gericht verbunden. Jesus sah die ganze Welt als ein Erntefeld. Und er wusste das auch, dass eines Tages die Erntezeit kommt. Und er sagte das auch, er hat darüber gelehrt, dass eines Tages das Gericht Gottes kommen wird. Und angesichts dieser Wahrheit war es seine Absicht, dass seine Menschen, dass wir hinausgehen und andere Menschen vor diesem Gericht warnen. Und dass wir diesen Menschen sagen, wie man diesem Gericht Gottes entkommen kann. Und das ist nur in Jesus Christus. Und das ist auch ein Grund, warum heute in den Gemeinden die Prophetie nicht angesprochen wird. Die biblische Prophetie spricht vom Gericht, weist auf das Gericht hin. Und deshalb hat man die biblische Prophetie beseitigt aus dem Predigerplan. Oh, es ist nicht besucherfreundlich. Man will die Menschen, die kommen, nicht erschrecken. Aber ihr Lieben, ich will lieber erschrocken werden von der Realität der Verdammnis jetzt als bei dem Kommen des Herrn Jesu für mich. Wenn ich dann aus seinem Mund diese Worte höre, weichet von mir, ich habe euch nie gekannt. Das ist ein Schrecken ohne Ende. So, was bedeutet es, im Advent richtig zu leben? Es bedeutet, dass wir Jesus und das, was er sagt, das, was er lehrt, ihr Lieben, sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Es bedeutet, dass wir lernen und dass wir wissen, in welcher Zeit wir eigentlich stehen. Wissen wir es? Leben wir richtig angesichts dessen, dass wir wissen, in welcher Zeit wir stehen? Wir werden darüber noch mehr hören in den kommenden Sonntagen oder ankommenden Sonntagen. Aber ich schließe unsere Betrachtung heute Morgen mit der folgenden Herausforderung aus 2. Timotheus 4, Vers 8. Der Apostel Paulus schreibt Folgendes. Er sagt, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird. So, der Apostel Paulus hat keine Zweifel darüber, was geschehen wird, wenn es soweit ist, wenn Jesus kommt. Und dann sagt der Apostel Paulus aber Folgendes, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Darum geht es. Richtig im Advent zu leben, lieben wir seine Erscheinung, können wir es nicht abwarten, dass Jesus endlich wiederkommt. Wenn ja, ihr Lieben, dann dürfen wir in derselben Gewissheit leben wie der Apostel Paulus, der sagt, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Möge der Herr sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.